Petros Markaris, Offshore. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Peter Holliger.
1. Das Leben im Grabe, in dem du liegst, o Christus. Die Karfreitagsprozession hält am Parlament kurz vor der Othonosstraße an. Das Triumphirat der Priester wird von 4 Gläubigen begleitet, die den Epitaphios tragen, eine blumengeschmückte Bahre mit einem Stofftuch, das mit der Ikonendarstellung der Totenklage am Grab bestickt ist. Auf den Bürgersteigen des Vassilis Amalias Boulevards, sowohl vor dem Denkmal des unbekannten Soldaten als auch vor dem Abgang zur Metrostation Syntagmaplatz, auf der Seite des Hotels Grand Bretagne, stehen die Gläubigen dicht gedrängt. Die Menschenmenge verfolgt, mit brennenden Kerzen in der Hand, andächtig die Epitaphiusumzüge der umliegenden Kirchgemeinden. Einige singen den Text der Karfreitagshymnen leise mit. Am anderen Ende des Syntagmaplatzes ist das Gehupe der Autos bis in die Philelinonstraße hinein ohrenbetäubend. »Was ist denn in die Leute gefahren?« beschwert sich Adriani. »Heute wird doch nicht gefeiert, sondern getrauert. Was soll der Krach?« »Gehupe ist unisex, es passt immer«, antworte ich, worauf sie mir einen straffenden Blick zuwirft. Wir sind ganz allein in der Stadt zurückgeblieben, denn Katharina und Fani sind nach Volos gefahren, um mit Fanis Eltern Ostern zu feiern. So trieb uns die Einsamkeit, aber auch der Wunsch, die Karfreitagsmesse zu besuchen, aus der Wohnung. Ich schlug die nahegelegene Himmelfahrtskirche oder die Lazaruskirche vor, doch Adriani bestand darauf, nach vielen Jahren wieder einmal die Epitaphiusumzüge am Syntagmaplatz zu besuchen. So schlossen wir uns gleich der ersten Prozession an, die in der Katharinenkirche in der Placca endet. Es ist ein milder Maiabend, und die Gläubigen, die sich vor der Kirche versammelt haben, hören die Messe über die Lautsprecher und schwatzen miteinander. Andächtig zugehört wird nur im Innern der Kirche. Adriani ist jedoch voll auf die Messe konzentriert und singt leise mit. Ich beuge mich zu ihr hinüber, um sie daran zu erinnern, dass es Zeit zum Abendessen ist. Da in Griechenland die Karfreitagsmesse immer in Tavernen und Restaurants endet, sollten auch wir uns an die Tradition halten. Doch sie legt den Finger an die Lippen und zischt mir ein Psst entgegen, bevor ich überhaupt den Mund aufmachen kann. So schlucke ich meinen Vorschlag und auch mein Hungergefühl hinunter. Adriani hat mich während der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern mit frugaler Küche regelrecht ausgehungert. Normalerweise beschränkt sich das strenge Fasten auf die Karwoche. Doch in diesem Jahr verkündete sie, wir würden die ganzen 40 Tage lang Diät halten. Als ich nach dem Grund fragte, erwähnte sie irgendein Gelübde, ohne es jedoch näher zu erläutern. Als einzige Übertretung der strengen Fastenregeln gestattete sie mir, meine Portion mit Öl zu essen, wohingegen sie mittwochs und freitags nur in Wasser gekochtes Gemüse aß. Knapp vor Ende der Messe gibt sie jedoch nach. »Komm, lass uns gehen, bevor alle Tische in den Tavernen besetzt sind.« Sie dirigiert mich ins Platanos, wo man laut Adriani nach einem Besuch der Kirchenprozession im Zentrum nach althergebrachter Weise essen geht. Sie liegt mit ihrer Einschätzung mal wieder goldrichtig. Kaum haben wir an einem der Restauranttische am Zugang zum Innenhof Platz genommen, stürmen auch schon andere Prozessionsteilnehmer gestikulierend und fröhlich palavernd zu den Tischen. Ich überlasse Adriani die Auswahl des Menüs und sie bestellt Riesenbohnen mit Spinat gefüllte Sepia, in Essig eingelegten Oktopus und frittierte Tintenfischringe. Sie besteht darauf, dass wir Rezina trinken, da es die Karfreitagstradition so will, und ich fühle mich ganz in die 60er Jahre zurückversetzt. »Heute kommst du nicht darum herum, in Öl gekochte Speisen zu essen«, necke ich sie. Eines muss ich zugeben. Ich freue mich darüber, dass wir zu zweit auswärts essen gehen. In den letzten Jahren fand das Abendessen immer zu Hause im Familienkreis statt, mit Katharina und Fanis, des Öfteren mit Katharinas Kollegin Mania und ihrem Lebensgefährten Uli. Nicht selten stießen auch die Schwiegereltern aus Wohllust dazu. Die Krise hat zwar die Familie zusammengeschweißt, aber wir beide hatten eigentlich kein Eheleben mehr. Unsere gemeinsamen Abende vor dem Fernseher, wo Adriani ihre Sendungen verfolgt und empörte Kommentare abgab und ich im Dimitrakos-Lexikon schmökerte, kamen zu kurz. Kann sein, dass wir dabei nicht viel miteinander reden. Aber angesichts der lebhaften Tischgespräche im erweiterten Familienkreis habe ich unsere schweigsamen Abende zu zweit doch ziemlich vermisst. Daher hebt unser heutiger gemeinsamer Lokalbesuch meine Laune erheblich. Nach der Karfreitagsmesse isst man immer Ölgerichte. Also breche ich mein Fasten nicht, antwortet Adriani. Willst du mir nicht verraten, was für ein Gelübde du abgelegt hast? Frage ich sie mit einem Lächeln, um eventuellen abwehrenden Reaktionen vorzubeugen. Ich merke, dass es ihr nicht leicht fällt, darüber zu sprechen, doch schließlich löst sich ihre Zunge. Ich habe der heiligen Jungfrau gelobt, 40 Tage zu fasten, damit sie uns von der Krise erlöst, sagt sie. Sie zögert kurz, um zu sehen, ob ich vielleicht etwas dagegen einzuwenden habe, aber ich halte mich zurück, da ich merke, dass sie weiterreden will. Speziell im letzten Jahr, Kostas, war ich am Ende meines Lateins, gesteht sie mit einem Seufzer der Erleichterung. Ich wusste nicht mehr weiter. Der tägliche, morgendliche Einkauf war eine schreckliche Sache. Das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht. Ihr würdet euch wundern, wie oft ihr Reste vom Vortag gegessen habt.
Das hat jedenfalls keiner gemerkt, versichere ich ihr.
Kann sein, aber für mich war es ein Albtraum. Wäre das rausgekommen, wären Katharina und Fanis doch bestimmt nicht mehr zum Essen gekommen. Als ich eines Tages wieder ein Restessen zubereitete, sagte ich mir, »Heilige Mutter Gottes, erlöse uns von dieser Krise und ich verspreche, die ganzen 40 Tage vor Ostern zu fasten.«
»Schön, du hast ein Gelübde abgelegt. Aber warum soll auch ich den Kopf dafür hinhalten?«
Sie blickt mich mit einem pfiffigen Lächeln an. »Ich dachte, die Gnadenreiche wird es mir doppelt lohnen, wenn ich auch meinen Mann auf den Weg der Tugend und des Glaubens führe.« Wir brechen beide in Lachen aus. Dann blicke ich mich um. Alle Tische sind mit größeren Gruppen besetzt. Zwei Kellner laufen schwitzend mit ihren Tabletts hin und her, um die Kundschaft zu bedienen. Alles ist genauso wie früher, denke ich mir. In der Gasse, die zu dem kleinen Platz hinführt, stehen ein Mercedes und zwei Jeeps, ein Cherokee und ein Honda. Die Leute, die auf den Platz wollen, müssen sich an den Autos vorbeidrängen. Wir sind gerade beim Essen, als Kula und Papadakis Hand in Hand auf den Platz treten. Auch Adriani sind die beiden nicht entgangen und sie wirft mir einen fragenden Blick zu. »Alles Gute und frohe Ostern«, rufe ich den beiden zu. Als sie uns erkennen, bleiben sie wie ertappt stehen und lassen gleich mal ihre Hände los. Offensichtlich haben wir sie in große Verlegenheit gebracht. »Kommt, setzt euch zu uns«, sage ich herzlich, obwohl diese Einladung ihren Preis hat, denn unser eheliches Tête-à-Tête findet dadurch ein Ende. Die beiden verständigen sich ohne Worte und nur durch Blicke auf eine gemeinsame Reaktion. Schließlich macht Kula den ersten Schritt auf uns zu und Papadakis schließt sich an. »Wir wollen Sie aber nicht stören«, meint Kula, als sie unseren Tisch erreicht.
»Stören? Aber wieso denn?«
»Doch nicht an so einem Festtag«, erwidert Adriani an meiner Stelle. Schließlich versuchen sie, nachdem wir sie in flagrante ertappt haben, das Beste aus der Situation zu machen und nehmen Platz. Dann folgt die Vorstellungsrunde, denn Adriani kennt nur Kula, Papadakis sieht sie zum ersten Mal. Selbst als wir gelbes Blatterbsenpüree und Artischocken auf Konstantinopeler Art bestellt haben, hat das Pärchen seine Verlegenheit immer noch nicht überwunden.